Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Renault. Mit den Multisense-Fahrmodi im neuen Renault Clio bestimmst du, wie deine Fahrt wird.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Da fehlt jetzt nur noch so ein Hip-Hop-Part von dir, Jan. Das könnte unsere Nummer 1 werden.
Ja, das könnte lass uns das mal direkt ausproduzieren, zusammen mit irgendwie...
mit DJ Tomek.
Wer macht
mit
DJ Tomek. Nico Santos zusammen oder so. DJ Tomek, Nico Santos, so ein moderner Popper. Der Sohn vom Militärmann, von Egon Wellenbrink.
Stimmt, ja.
Ist jetzt, heißt es Nico Santos. Der kommt von Mallorca direkt nach Deutschland und rollt die Charts von hinten auf.
Und dann gibt's
herzlich willkommen damit.
Ja, ein Remix von, wie heißt der nochmal, der Moose-T. Der macht nochmal einen Remix.
Moose-T macht Remix. Herzlich willkommen.
Hallo.
Am 3. November. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist 3. November, nicht 3. Oktober. Es ist jetzt wirklich Kantappa. Gehen wir auf Weihnachten zu. Es ist richtig fieser, finsterer Herbst.
Ja.
Jetzt kann man es nicht mehr verleugnen. Draußen wird's kalt, draußen wird's ungemütlich.
Es zieht so richtig in die Knochen. Und ich als alter Mann, ich merke das so richtig. Ich bin eben gerade raus, habe meine Wohnung verlassen. Ich habe richtig gefröstelt. Und die richtig Harten, die fangen jetzt an, morgens kalt zu duschen, um die Abwehrkräfte zu stärken. Und ich gehöre immer noch zu den Lappen, die das nicht machen. Und dusche morgens warm und gehe dann so kalt aus der... Aber es ist wirklich so, Jan. Wenn man morgens eiskalt duscht, ne, dann friert man weniger. Man muss sich
es ist wieder diese Jahreszeit, wo man draußen rumläuft und mal so einen Spaziergang macht oder auch nur ganz kurz zum Kiosk geht und dann ist man so innen im Kern so ganz durchgefroren. Also dass man auch wirklich 3-4 Stunden, selbst wenn man drin im Warmen sitzt, nicht so richtig warm wird. Klötterig hat man das bei uns früher genannt. Ich weiß nicht, ob es den Ausdruck anderswo auch gibt. Wir versuchen Wärme heute übers Ohr zu verströmen. Ich habe hier, um mich ein bisschen aufzuladen bei unserem großen, wir sind ja letztlich auch ein Beziehungspodcast, ne? Wir machen hier seit 6, 7, 8, fast 10 Jahren gefühlt letztlich jede Woche Beziehungspaartherapie.
Ja. Und letzte Woche haben wir einige einige Pläne von Beziehungen zerstört mit unserem Hochzeitspodcast.
Ja,
wir haben einige Frauen geschrieben, siehst du, was Jan und Olli sagen, und deswegen heiraten wir nicht. Und Frauen, die sich verzweifelt an mich gewendet haben, dass wir auch noch was Positives über die Hochzeit sagen sollen.
Ja, können wir vielleicht heute machen. Ich habe extra es ist wieder Ingwer-Tee-Zeit.
Oh ja.
Ich habe mir so eine schöne gusseiserne Kanne geholt im Teeladen. Und hab mir da jetzt Ingwerstückchen reingeschnibbelt, in so ein Sieb gelegt und richtig schön ziehen lassen. Wenn man den trinkt, dann hat man so richtig wie so, als würde man in so eine Ingwerknolle reinbeißen, so ganz scharfer Nachgeschmack. So liebe ich das. Bisschen Zitrone rein, super mollig.
Wie machst du das mit dem Ingwertee? Schneidest du die Ingwerknolle so auf oder raspelst du die rein? Weil ich mache mir manchmal
ein kleines Stückchen,
ja. Ich finde, das zieht nicht so richtig durch. Da brauchst du total viel Ingwer.
Du musst kochen. Du musst den Tee wirklich ein bisschen kochen. Dann kommen die ätherischen Öle aus dem Ingwer raus. Und dann machst du einen Spritzer Zitrone.
Du musst den Ingwer richtig mitkochen, auch im Topf oder was?
Ich mache das in so einer gusseisernen Kanne. Die kann ich auf meinen Herd stellen.
Ja.
Ich habe so einen super schönen Gasherd Horst Lichter, hätte ich fast gesagt. Johann Lafer, so ein Markenherd.
Mit so einem aufgemalten Schnauzer vorne drauf.
Ja, genau. Ja, habe ich bei der Metro in der Metro gekauft. Ja. Ich bin ja Metro-Kunde. Und da mache ich immer super Schnäppchen in der... Ja, hast du nicht auch einen Metro-Ausweis? Mm-hmm.
Und zwar, ich war 2-3 Mal bei der Metro und alle immer so, es war früher so ein konspirativer Treff, so, oh, da gibt's die geilen Sachen. Und dann war ich da und dann ist alles auf Paletten eingeschweißt und man kann kaum sehen, was es ist. Und irgendwie nur riesige Haribo-Tüten, die mir schon in kleinen Mengen irgendwann zu viel werden. Ich finde Metro-Feeling überbewertet. Dieses geile Ding von wegen, ja, mein Vater hat einen Metro-Ausweis und wir können alle mit, das hat mich noch nie so richtig gereizt.
Nee, aber das ist der einzige Grund, warum ich da hinfahre. Weil ich zu dieser, das ist letztlich sowas, der Vorläufer vom Soho-Haus.
Für den kleinen Mann. Das stimmt, ja.
Ist die Metro. Man hat diesen Metro-Ausweis und man muss dann Vollmachten erteilen, wenn andere Leute mit meinem Metro-Ausweis einkaufen gehen. Ich bin aber relativ großzügig, verteile sehr gerne auch Blanko-Vollmachten. Abu Shaka-Clan hat auch eine Vollmacht
für meinen Metro-Ausweis.
Für meinen Metro-Ausweis.
Du, der Der kleine Abu Shaka, der Momo, der hat schon wieder irgendwie für 300 Euro
Momo Gummibärchen,
der schon für 300 Euro Gummibärchen auf Jan Böhmermanns Nacken eingekauft in der Metro.
Okay. Ja, und irgendwann kommt die Rechnung und irgendwann fragt dann die Metro nach, ist der Momo dann wirklich, ist das mit der Vollmacht alles noch in Ordnung? Und ich traue mich aber nicht, die Vollmacht wieder zurückzuziehen.
Ja, genau, und dann auf einmal steht der hier, der Klaas von Spiegel TV vor der Tür bei dir. Herr Böhmermann, nun warten Sie doch mal. Was ist denn das jetzt mit der Metro-Vollmacht?
Klaas Meyerheuer. Böhmermann, Meyerheuer. Der durchgeknallte Böhmermann, um sich einzuschmeicheln mit dem Abu Shaka Clan, hat er dem Abu Shaka Clan eine Metro-Vollmacht einteilt. Und jetzt kaufen die Fleisch. Günstig Umsatzsteuer befreit auf Böhmermanns Konto.
Und dann auch schon die Ansage von Maria Gresch oder wie sie heißt am Anfang. Es war ja klar, der große der große Clown der Nation hat auch ein dreckiges Geheimnis. Wer hätte gedacht, dass Jan Böhmermann, der sich so jahrelang, also dann kommt so ein geiler Monolog noch irgendwie.
Aber so ein ganz suffisanter Text. Ja. Und dann wartet man natürlich darauf, dass es Bilder gibt, wo irgendwelche bulligen Typen beim Metro das eingeschweißte Fleisch rausschleppen oder diese Haribo-Riesenpakete. Übrigens, Metro war auch betroffen von diesem Wilke-Skandal. Da gab es wohl auch offenbar, Wilke-Wurst.
Ja, ja.
Hast du es mitbekommen?
Mhm, habe ich mitbekommen.
Diese kaputte Wurst. Wer hätte gedacht, dass billige Wurst, dass da irgendwas Gesundheitliches
drin ist. Wer hätte das gedacht, ne? Billigwurst.
Wer hätte das gedacht? Ey, aber warst du, also ganz im Ernst, Metro-Kultur ist absolut die, bevor es Metrosexualität gab, die Kultur meiner Jugend. Das war früher ein großes Privileg.
Ich weiß,
wir hatten in der Familie jemanden, der Metro-Ausweis hat.
Ich fand es auch halbwegs spannend mit 14, aber ich glaube, ich bin zu wenig in den Genuss gekommen. Also meine Familie und ich, wir haben noch zu wenig Freunde im Bekanntenkreis, die uns mal mitgenommen haben in die Metro, was nicht gerade für die Familie spricht. Und ich war
das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären für Leute, die es nicht wissen. Das ist ein Großmarkt. Der Metro-Konzern hat Großmärkte in jeder Stadt, die was auf sich hält, gibt es im Industriegebiet. Meistens auch da in der Nähe, wo der Ikea ist, gibt es einen Metro. Und da kann man nur einkaufen, wenn man Unternehmer ist. Das hat den Vorteil, dass man da, oder selbstständig ist, dass man da umsatzsteuerbefreit einkaufen kann. Also man muss nicht, die Umsatzsteuer wird extra ausgewiesen, das ist ein Großhändler und man hat besondere Konditionen. Also der Kiosk um die Ecke kauft bei der Metro. Die meisten Restaurants kaufen bei der Metro. Es gibt auch noch ein paar andere
Das finde ich auch sehr entmystifizierend. Das ist diese kleinen Servietten, ne, die es beim Griechen immer gibt, wo immer so griechisch-deutsch, ne? Das heißt auf Deutsch das auf Griechisch das, dass es die Servietten zu kaufen gibt in der Metro. Damit war der Grieche für mich entmystifiziert, weißt du? Weil auch diese Tischdecken, der Grieche, das ist ja irgendein Typ, der aus Griechenland, ich denke, der bringt das alles mit oder die Kinder machen das, die malen die Tischdecken und so. Aber nein, das kaufen die Griechen alles in der Metro. Das heißt, wahrscheinlich auch das Fleisch, das Gyrosfleisch, ne? Also die gesamte Ausrüstung, wenn du ein griechisches Restaurant eröffnen willst, kriegst du alles in einer halben Stunde in der Metro. Also ist ja so.
Und zwar inklusive Besteck, inklusive Geschirr, da kannst du quasi alles kaufen. Keine Schleichwerbung, es gibt noch andere Cell, Grosch und andere Großhandelsdinger. Aber der Metro-Ausweis war letztlich das Statussymbol schon, würde ich sagen, meiner Jugend und echt immer noch. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich den Metro-Ausweis habe.
Ja, Mann. Jan, weißt du, warum man auch gerade merkt hier in Berlin, dass jetzt gerade der Herbst kommt? Ich bin mit dem Fahrrad, der Fahrradtour gemacht und bin am Omnibus-Bahnhof vorbei. Hier ist am Busbahnhof vorbeigefahren und da waren ganz viele kleine Spanierinnen mit Rucksäcken und mit so ganz schlechter Haut vom Ecstasy nehmen. Du weißt immer, die immer den ganzen Sommer im Berghain sind. So. Und die standen
in
da also.
Süden zurückfliegen.
Und die fliegen jetzt zurück in den Süden. Die haben den Sommer jetzt hier verbracht im Berghain, wahrscheinlich durchgeschlafen im Berghain und durchgefeiert. Und man sieht immer, die sehen alle immer ganz schön mitgenommen aus. So. Also so, man sieht denen an den Augenrändern und da Haut an, dass die auch sich jetzt nicht so geschont haben hier wahrscheinlich in Berlin. Und jetzt müssen die den traurigen Heimweg irgendwie zurück nach Barcelona und so. Da wird dann aber weiter gefeiert. Also ich glaube, das ist die Feierkultur. Die Spanier sind hier wirklich groß vertreten und ich habe ganz viele gesehen mit traurigen Augen, die jetzt gerade wechseln. Und daran merke ich dann auch, jetzt sind die Berliner wieder so langsam unter sich hier. Also das merkt man, das spürt man so ein bisschen.
Berlin im Winter ist, wenn die Berliner unter sich sind. So, wir haben letzte Woche die große Hochzeitssendung gehabt. Das war ein sehr volkstümliches Thema. Mhm. Da haben sich tatsächlich bei uns ganz, ganz viele Leute gemeldet. Bei dir haben sich Leute auch beschwert. Ich habe auch Beschwerden bekommen von Leuten, die jetzt nicht mehr heiraten wollen. Aber auch viel Zuspruch bekommen. Also viele Leute, die sagen, genau deswegen gehe ich ungern zu Hochzeiten. Habe ich alles auch schon erlebt, so oder so ähnlich.
Also ganz viele in meinem Bekanntenkreis haben sich gewundert, warum du auf so vielen Hochzeiten warst. Das ist immer noch ein großes...
Ich tanze auf vielen Hochzeiten, das weißt du doch, Olli.
Das stimmt, ja, aber dass du auch auf so vielen eingeladen wirst. Und dann aber selber noch nie eine Rede gehalten hast.
Ja, warum soll... Ich finde das wirklich ganz unangenehm, eine echte, ernste Rede zu halten. Ich mache gerade diese Politikerreden fürs Neo-Magazin oder im weitesten Sinne für meine SPD-Vorsitzbewerbung, die ja irgendwie immer noch so ein bisschen läuft. Wer weiß, was noch passiert. Und manchmal sind da so Passagen drin, wo es ernst wird und das ist mir immer ganz unangenehm. Ich finde es auch ganz unangenehm, wenn Leute dann jubeln und so oder das geil finden. Das ist mir sehr unangenehm. Habe ich immer direkt so Sportpalastgefühle. Das finde ich immer, bin ich ganz misstrauisch. Finde ich nicht gut. Und es ist auch ganz schwierig, was zu sagen. Hast du schon mal, hältst du gerne Reden bei Geburtstagen von Freunden oder sowas?
Nein. Ungerne.
Nee, siehst du nämlich
obwohl
auch
ich das aber gut könnte. Aber ich mache das halt nur, das ist auch, also ich höre mir die Reden von anderen Leuten an auf Geburtstag und denke mir, ja, könnte ich besser machen, denke ich. Dann sitze ich dann meistens in der Ecke und denke, ja, ich würde es besser machen. Ich würde, hätte ich anders gemacht. Ich kritisiere das sofort. So richtig wie so ein dummer Idiot. Ich fange sofort an, das zu analysieren, anstatt mich zu freuen, dass das jemand macht. Das ist Missgunst in mir wahrscheinlich. Ja, ich muss, apropos Missgunst. Hm. Ich bin an der Ampel und neben mir, es war vor ein paar Tagen, ne, und ich war, neben mir war so ein Lamborghini, war das, glaube ich, so ein derber, aufgetunter Lamborghini mit
zwei. Das heißt Lamborghini. Lamborghini. Darf nicht Lamborghini sein.
Und der hat an der Ampel immer so eine dumme Hackfresse gehabt, der Typ, und hat immer so rübergeguckt, und dann haben sie so gelacht, und dann hat er immer aufs Gas gedrückt, und der war halt mega laut, der Wagen, und allen hat's in den Ohren wehgetan, und dann habe ich mein Handy, weil ich so gerade Instagram gemacht habe, hab das so gefilmt, ich scheiß auf dein scheiß Auto, habe ich noch geschrien, habe das so online gestellt, aus so einem Effekt heraus. Und da haben sich ganz viele bei mir beschwert und meinen, Olli, das fanden wir echt nicht gut. Kannst du nicht mal jemand anders was gönnen und so? Der ist so ein Typ mit so einem Auto, der hat es halt geschafft, der hat halt irgendwie Erfolg. Und ihr linken Typen, original, ihr linken Typen, das liegt nämlich daran, dass ihr so Neid, so Missgunst-Typen alle seid und so. Und hat mich da so richtig so, immer, ihr macht einen guten Podcast, aber das ist so richtig so Neidgehabe und so. Und darum ging es mir gar nicht. Es ging mir darum, dass ich finde, jeder Typ, den ich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe, in der Stadt, in einem Ferrari oder Lamborghini, sieht einfach aus wie ein Vollidiot. Keiner sitzt da drin. Ich meine, selbst wenn er Erfolg hat und was gemacht hat, sitzt da drin und lacht andere Leute an und sagt, ey, guck mal, ich hab einen Lamborghini, mein Leben ist geil. Sondern die sitzen da drin, na du Ficker, Alter, ich sitze hier mit meinem geilen Auto und ich bin der geilere Typ. Und das alleine sieht schon scheiße aus. Und darüber, das hat doch nichts mit links oder irgendwas zu tun. Also denke ich auch, was für eine Hohle.
Wie erfolgreich kann man sein, wenn du es nötig hast, in so einem Wagen rumzufahren? Also wie,
und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich finde, ich will gar nicht neidisch, wenn jemand meint, er will einen Lamborghini haben, ist okay, aber jeder sieht doch darin scheiße aus. Du siehst unentspannt aus, weil du weißt, du hast ein derbe teures Auto und alle glotzen dich an und du sollst dann irgendwie cool da drin sitzen. Also guckst du arrogant oder irgendwie mit dir selber zufrieden oder so. Ich finde, du siehst keinen Typ, den ich kenne, in so einem Auto, in so einem Porsche auch oder so, der so auch in so einem, die sehen alle scheiße aus, mega angespannt, laute Musik und glotzen nach dem Motto, ey, guck mal, wie geil ich bin. Keiner sagt ja, ey, guck mal, Leute, Alter, hier Lamborghini, könnt ihr mal mitfahren, wenn ihr wollt, hab ich mir gekauft, ich hab so viel Kohle gemacht, ich bin voll der Happy
Typ. Aber ganz kurz mal, Stichwort links, ne? Also Stichwort linker Gedanke. Finde ich fies, dass man das so einsortiert, aber ich glaube, ich habe letztens auch wieder, also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht zum Thema sozialdemokratischer Untergrund.
Ja, da wollte ich gleich auch nochmal erwähnen.
Warum man keinen Bock hat, da mitzumachen, aber warum man sich irgendwie auch das Elend nicht mit angucken kann. Aber ich habe so das Gefühl, ich komme aus einer Welt, wo ich genau weiß, was ein Statussymbol bedeutet, nämlich alles, aber irgendwie auch, wenn man, also aber auch irgendwie nichts. Also, weißt du, das Hinstreben zu Statussymbolen und das Besitzen von Statussymbolen, dass man das gleichermaßen kennt und gleichermaßen weiß, dass es eben alles bedeuten kann oder eben auch nichts. Ich finde es nämlich auch scheiße zu sagen, ja, so ein Auto, warum willst du das überhaupt? Das ist doch völlig, also lass doch mal postmaterialistisch denken und so. Ich komme aus einer Gegend, wo das wirklich wichtig war, wo Leute mit diesen Hausmeister-Mercedesen rumgefahren sind und wenn einer das hatte, dann wurde der gewienert und wo ein Auto, ein bestimmtes Auto, das Ziel des Lebens ist, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber es gibt tatsächlich Leute, die ihr Leben lang davon träumen, ein Auto zu besitzen. Und irgendwann sind die dann 59, kurz vor Rente, und haben es geschafft, dieses Auto zu besitzen, alles zusammengespart. Ja. Und ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon verstehen, kann aber auch verstehen, wenn das eben nichts bedeutet, weil du hast die ganze Zeit vorher, bis du 59 bist, dieses Auto eben auch nicht und musst dich damit auseinandersetzen, dass das alle anderen vielleicht haben oder Leute, zu denen du aufschaust, aber du selber nicht. Statussymbol ist alles und nichts und es ist wichtig, das beides zu wissen.
Ja, aber es geht ja nicht um jemanden, der dafür spart, dass er irgendwann Mercedes hat, sondern es geht um so einen 25-jährigen Vollnacken, der da in seinem Lamborghini sitzt und den derbe an der Ampel hochfährt, um zu zeigen, wie viel Power hat, wie laut das ist. Er sich bewusst ist darüber, dass er alle damit nervt und einfach wie ein Arschloch sich benimmt damit. Und dass ich das einfach ätzend finde, dass jemand irgendwie darauf hinspart und einen Wunsch hat, ein geiles Auto zu haben, das finde ich ja auch alles völlig in Ordnung. Es geht mir da um was ganz anderes eigentlich. Es geht mir darum, sich darüber irgendwie zu behaupten und auch diese Art von Lebenskultur, die mir einfach befremdlich ist. Wenn mir einer einen Lamborghini schenkt, dann würde ich sagen, oh, ist echt geil, aber ich traue mich nicht, mit ihm rumzufahren. Ich würde mich schämen. Ich finde es, in meiner Welt ist das einfach nicht vorgesehen, dass ich mit dem Lamborghini an der Ampel stehe.
Alleine wie viel Rücken ist, wenn du da raussteigst, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend für die Knochen. Du sitzt ja so tief und so. Und du hättest andauernd Schiss, dass dir da einer irgendwie reinfährt, oder in Berlin kannst du eh da mit nicht rumfahren und den nicht abstellen, weil der der brennt sofort nach zwei Tagen. Ja,
es hat aber auch, was ich noch genauso, als dieser Typ halt meinte, das ist so eine linke Kultur, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist mein ganz eigenes persönliches Empfinden und ich würde mich auch nicht als ein Links, also so, was das angeht, also ich finde auch diese ganze überhaupt, wer noch irgendwie so denkt, links, rechts und so und das irgendwie da reinsetzt, dass man solche Sachen befremdlich findet, fand ich auch ziemlich bescheuert. Und das hat mich gewundert, weil der Typ, ich habe mir dann angeguckt, der hat mir über Instagram geschrieben, relativ jung war und so. Und ich glaube, man sollte mal echt weg von dem denken, weil ich habe früher in Szenen rumgehangen, die egal auch links waren und wo ich auch gemerkt habe, da ist der gleiche Wahnsinn am Laufen wie wie überhaupt auf der Welt. Und da gibt's die gleichen ätzenden Menschen. Und das alleine, man kann sich was mitnehmen, finde ich. Ein Gedanken oder ein Gefühl oder irgendwas, was einen politisch irgendwie antreibt oder was man denkt, was man so ein bisschen mitnehmen will aus einer Szene. Aber ich finde auch, dass das an sich, so eine Szene sich immer wieder auffrisst und so. Aber das ist jetzt was anderes. Jedenfalls fand ich das relativ... Naja, wollte ich nur mal kurz erzählen. Jetzt noch mal ein paar leichtere Themen, Jan. Es ist Halloween übrigens heute. Es ist Halloween. Draußen laufen Kinder rum und es ist immer noch nicht so richtig.
So viel wie nie. Also ich habe das Gefühl, so viel wie nie habe ich jetzt Kinder hier rumlaufen. In Schöneberg, es ist rappelvoll gewesen. Und normalerweise ist Berlin ja eigentlich nicht so eine Stadt, wo man jetzt da erwartet, dass da viele Leute Halloween machen. Aber wirklich bei mir in der Gegend, wie war es bei dir? Wo bist du gerade eigentlich? Im Westen irgendwo?
Ich bin tief im Westen. Ich bin in Schöneberg gerade. Und ich habe hier auch Kinder gesehen. Und es ist aber immer noch so...
Du bist im Studio, ja genau.
Ich bin im Studio hier gerade. Und man sieht so, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach immer noch keinen Bock drauf hat. Und auch ich tue mich mit Halloween relativ schwer, weil ich weiß, man soll das jetzt nicht irgendwie verteufeln, was Kinder gut finden und so. Aber hätten wir nicht mal wieder einfach Fasching wirklich ein bisschen mehr aufstylen können, hätte man da nicht man hat Fasching einfach völlig vernachlässigt. Und deswegen hat Halloween jetzt dieses Fest, weil es auch mehr mit Horror und so zu tun hat. Ich bin auch nicht, weiß auch nicht, aus welcher Religion, ob das die Christen irgendwann verboten haben, weil es kommt, glaube ich,
aus der heilige Sankt Hallevenius ist ein Heiliger, der wird aber nur in Amerika verehrt.
Ja, man sieht dann so, wie Kinder so stehen und klingeln, jemand macht auf und der Typ weiß überhaupt nicht, was los ist, weil es auch bei manchen Menschen noch nicht angekommen ist. Deswegen, es hat auch immer noch unangenehme Momente für die Kinder, glaube ich, wenn sie irgendwo klingeln und jemand einfach denkt, was willst du denn jetzt hier verkleidet und so. Und doch das gar nicht mitbekommen habe, dass die Deutschen jetzt Halloween feiern, weißt du. Gibt es ja auch Feinderwendler und der gleich die Schrotflinte, also hoffentlich nicht. Also du weißt, was ich meine, ne? Also
ja, ich weiß, was du meinst. Kulturschock und da muss man so viel erklären. Früher war bei uns Nikolauslaufen. Also in Bremen hat man Nikolauslaufen gemacht. Mhm. Das war wie Halloween eigentlich nur am 6.12. Und dann ist man rumgelaufen und hat was bekommen. Und das war auch bei uns relativ eingeübt. Gab es das bei euch auch in Hamburg, Nikolauslaufen?
Nee, gab es nicht bei uns. Bei uns gab es nur, wenn Sperrmüll war, alle raus und auf den Müll rumsuchen. Das vermisse ich.
Ja, das vermisse ich auch. Und weißt du, was ich letztens mir rausgefunden habe? In Köln, ich bin ja unter der Woche manchmal, wenn Sendung ist, in Köln. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass in der Kölner Innenstadt die Leute, die soziale Gruppe, die eigentlich so meine Jugend bestimmt hat. Also die Menschen, die morgens mit dem Bus in die Holzwerkstatt fahren. Ja. Die Leute, die in irgendwelchen betreuten Einrichtungen sind. Das war früher für mich immer Alltag. Und ich habe das Gefühl, in Köln, in der Innenstadt, gibt es diese Menschen nicht. Und dann bin ich letztens durch die Outskirts gefahren von Köln, durch die Randbezirke. Ja. Und da waren sie dann wieder. Die Behindertenwerkstätten, die Holzwerkstätten, die Busse, wo Leute
ausgestiegen sind. Das wird immer alles in den Rand gepackt, damit die Leute nicht...
Aber ganz, ist das Absicht oder ist das...
Ja, manchmal denke ich,
das ist... Womit hat das was zu tun?
Keine Ahnung. Meinst du, das hat damit zu tun, dass also, ich will jetzt nichts Böses behaupten.
Nein, ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, im innenstädtischen Bereich ist es einfach teuer, dass man da Behindertenwerkstätten gibt es einfach da nicht, weil das zu teuer ist und die werden eher in den Randbezirken aufgebaut und dann fahren dann selbst Leute aus Innenstädten in die Randbezirke, weil da eben Platz ist, wie auch bei großen Obi-Baumärkten, das sind ja große Werkstätten zum Beispiel oder Einrichtungen. Aber das ist mir letztens aufgefallen in Köln und das ist immer das, was ich in Bremen so gut finde. Da ist alles immer schön durchmischt, auch in der Innenstadt.
Überhaupt. Wollen wir heute eigentlich mal nach der Pause gleich, die wir gleich machen werden, über den Weihnachtszirkus auch mal reden?
Ja. Da müssen wir drüber reden. Wir müssen heute langsam mal die Katze aus dem Sack lassen.
Ja, müssen wir wirklich.
Und weil damit Leute Reisevorbereitungen, wir müssen Reisevorbereitungen treffen, wir müssen uns schon mal...
Was nimmst du mit?
Was nehme ich mit? Was brauche ich überhaupt? Genau. Das ist eine relativ weite Reise diesmal für uns beide. Wir werden in einem Ort in Deutschland sein, an dem wir, glaube ich, noch nie zu zweit waren. Mehr dazu gleich. Ich habe einen tollen Song für auf die Liste. Und zwar ist es ich habe eine wirklich super Serie. Wer sie noch nicht gesehen hat, Silicon Valley läuft wieder. Ich glaube, das ist die 6. Staffel bei HBO.
Hast du alle Staffeln gesehen?
Ja, es ist wirklich bis zum Schluss unglaublich gut. Und der Vorspann, achte mal drauf, jedes Mal, wenn eine Staffel sich ändert oder sich neue Dinge in der Welt von New Tech tun, dann ist der Vorspann neu, genau. Also jetzt
machen alle große
immer so kleine Änderungen, nur ist wirklich wie so ein, ach, ganz macht Spaß, sich das anzuschauen, ist eine ganz tolle Serie und erinnert mich auch ein bisschen an unsere Firma und so ein bisschen dieses Milieu, also in dem ich immer so viele Nerds und so. Und zwar von, die haben eine ganz tolle Playlist bei Spotify, Silicon Valley, Music from the HBO Series. Und da würde ich mir wünschen, Blockbuster Night Part 1, Run the Jewels vom Album Run the Jewels 2. Das sind immer die Songs, die am Ende laufen, und das ist, macht Spaß, die ganze
Zeit. 6 Staffeln gibt es davon schon, habe ja noch einiges vor mir. Ich habe nicht eine Folge geguckt bis jetzt.
Ah, es lohnt sich sehr.
Ja,
es ist wirklich eine unglaublich gute Serie. Also es ist sehr schnell und so, aber macht Spaß zu gucken.
Ich packe auch noch einen Song auf die Liste, und zwar von der Band, die heißt The Ivy. E-V-Y, The Ivy. Adam Schlesinger ist dabei. Der spielt bei Fountains of Wayne, und er hat bei ganz vielen geilen Songs immer sein Händchen drin, produziert viele Sachen. Und dieser Song, das ist so ein mega guter 80er Jahre Autofahrsong und heißt Gold von The Ivy. Mhm. Und den, das ist so ein, wie so War on Drugs, so passt auch gut auf so ein Mixtape mit War on Drugs. Mega schöner Song. Den packen wir jetzt auch nochmal auf die Liste. Und dann sind wir gleich, dann reden wir über ein Weihnachts-, ich habe auch noch ein paar kleine Stichworte mir gemacht hier auf dem Handy. Die suche ich mal alle raus. Wir machen heute die leichte Sendung. Wollen wir nicht einfach mal sagen, die leichte Sendung? Heute ohne
die leichte Sendung.
Die leichte Sendung, ja. Heute mal.
Kein Tod, kein Krebs, kein gar nichts. Einfach mal leichte Themen, damit die Leute mal ein bisschen die Sorgen vergessen. Ist ja so schrecklich.
Ich wollte mit dir über Ernährung auch noch ein bisschen reden heute.
Ja, und wir müssen, wenn das nicht, dich nicht zu sehr belastet, auch kurz noch über meine sozialdemokratischen Ambitionen sprechen. Weil die Kampagne, ehrlich gesagt, läuft, und die läuft erschreckend so gut, dass wir ständig umdisponieren müssen. Aber mehr dazu gleich. Okay. Es ist wirklich erschreckend. Schrecklich ist das.
Ich hab Bock. Bis gleich.
Der deutsche Kinosommer 2019 wird heiß.
Konstantin Film und Bild Plus präsentieren den Sommerblockbuster des Jahres.
Elias M. Barek, Florian David Fitz, Christian Ulm, Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers, Faria Dim, Lars Eidinger und natürlich, Til Schweiger. In einem Film von Florian von Sandersmark. 10 korrekte Typen. Diesen Sommer auch in deinem kleinen geilen Kino.
Fest und flauschig, die leichte Sendung heute hier am Sonntag, den 3. November. Und ehrlich gesagt, diese apokalyptische Dystopie, dieser Film, den gibt es quasi fast. Ich habe gerade so eine Ferrero-Küsschen-Werbung gesehen, wo die wirklich alle am Tisch sitzen und Ferrero-Küsschen fressen.
Wirklich?
Hast du es auch schon gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Aber wir sitzen mittlerweile nie damit am Tisch.
Die großen Warum Kampagnen? Werden wir nicht mit eingeladen? Weil wir würden da noch so ein bisschen Edginess reinbringen. Das sind alles so Konsenstypen. Und wir sind immer, da brauchen wir auch ein bisschen was für die Außenseiter, für die Leute, für die Kellerkinder.
Ja, und muss außerdem auch mal was
brauchen
rein.
Die essen auch Ferrero-Küsschen.
Ein bisschen Augen muss ja Augenschmaus. Also wir beide, wenn ja auch
ein bisschen
Augenschmaus.
Eye Candy.
Muss ja auch ein bisschen rein.
Sag mal, Olli, was ich mich diese Woche gefragt habe, als ich rumgesurft habe auf Bild Plus, wo ich das gerade gehört habe.
Ich bin auch gerade auf Bild Plus und lese gerade, Dana Schweiger rechnet ab mit Til Schweiger. Mit anderen Worten,
zum einen
braucht Geld. Sie braucht Geld.
Aber die Schlagzeile dieser Woche ist: Bild-Urodocs beantworten die Leserfragen bei Bild Plus, wie wasche ich meine Eichel am besten? Ich weiß, das ist eine Sache, die das war wirklich eingezwängt zwischen Krieg in Syrien und irgendwie noch ganz Al-Baghdadi und Alice Weidel schneidet jemandem mit dem Taschenmesser den Kopf ab, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er gehustet hat, während sie eine Rede gehalten hat. Und dann dazwischen bei Bild Plus, man musste aber auf Bild Plus klicken, und ich war dann zu faul, auf Bild Plus zu klicken. Ich weiß also bis heute nicht, wie ich meine Eichel richtig wasche. Ich würde sagen, mit einer Lauge.
Aber das können die doch wirklich mal aus dem Bild-Plus-Programm ins Normale reinpacken. Also, das geht uns doch alle an. Mit dem Video noch irgendwie.
Mit der schwarzen Seite vom Küchenschwamm. Mit der harten Seite.
Wo schauen Sie auch unser kleines Video, wie Paul Ronsheimer sich mit dem Q-Tip die Eichel sauber macht. Ja, das wird doch
mit so, mit so einem Helm auf. Und daneben sitzt dann Julian Reichelt.
Und sagt,
ja. Nee, sitzt Julian Reichelt und macht dann noch, kommentiert dann noch. Dann kommt noch die Bildbox, wo dann dieser eine Typ, wo man immer nicht genau weiß, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Liebe Grüße und so. Finde ich super, dass
er gendermäßig... Paul Ronsheimer, ich habe lange nichts gehört. Da macht man sich immer gleich Sorgen, dass der in irgendein Krisengebiet verschütt gegangen ist.
Nee, der ist zuletzt, glaube ich, war der in Halle oder sowas und hat da irgendwie Interview. Ich glaube aber, im Moment, das größte Krisengebiet für Paul Ronsheimer, in dem er sich am meisten aufhält, ist, glaube ich, die Bild-Chefredaktion. So, die Bild-Redaktion. Da fliegen auch die Kugeln. Was ich so gehört habe, Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, ist inzwischen bei 10 Packungen Zigaretten am Tag. Einfach so?
Einfach,
weil der Druck ist groß. Ja, der muss, geht natürlich...
Aber welcher Druck denn?
Ja, Springer hat sich doch Heuschrecken eingefangen. Der Springer-Konzern, der größte Medienkonzern, ich glaube Europas oder Deutschlands mindestens, werden von einem amerikanischen, glaube ich, Finanzinvestor, der große Teile von Springer kaufen möchte. Und jetzt ist intern wird umstrukturiert. Es wird rationalisiert. Es wird gefragt, braucht man die Welt noch? Braucht man die Bild noch? Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Es ist nicht schön, aber das ist halt der Markt. Der Markt wird jetzt gerade geregelt. Regelt gerade den Springer Verlag. Und der Druck ist groß, weil wenn die Auflage nicht stimmt, dann nützt ja auch die pfiffigste Eichelschlagzeile nichts. Dann bist du weg vom Fenster. Und das ist hart.
Aber da, wirklich, die Eichel wird jetzt gesäubert in der Bildzeitung. Wahnsinn, das ist auch. Also manchmal ist es ja auch.
Ich schick dir mal kurz, du glaubst mir nicht. Ich schick dir das zu. Die Überschrift: Wie wasche ich meine Eichel am besten? Ganz groß vorne auf der 3 oder der 4 bei Bild Online.
Und, aber viele Bildleser wissen das einfach nicht. Was ist nun mal auch, das ist vielleicht ein Problem.
Immer die dunkle Seite vom Küchenschwamm, die, wo man auch die Töpfe.
Und dann noch hinterher mit so einem, genau, kennt ihr, wie heißt nochmal, wenn man den Boden vom Topf schrubben will, dieser Eis aus Stahl, so ein Stahlschwamm.
Stahlwolle.
Mit Stahlwolle. Genau. Erst mit Stahlwolle den groben Dreck erstmal wegmachen, mit Stahlwolle. Und dann nochmal mit dem Q-Tip. Warte mal, ich habe nichts bekommen von dir.
Aber ich hab's es nicht abgeschickt, weil ich dachte, sollten wir uns vielleicht nicht da so verbeißen in die Eiche. Nee, hast du das mitbekommen mit Alice Weidel und der Kopfabgeste?
Ja, hab ich gesehen. Man konnte leider von der Kamera aus gar nicht sehen, wie der Typ die Kopfabgeste gemacht hat. Ich habe nur die Kamera, wie sie das dann so irgendwie.
Aber hast du mitbekommen, dass die Geschichte war, Alice Weidel hat irgendeine Rede gehalten, irgendwo in Baden-Württemberg, da unten in der finstersten Provinz, die Fraktionsvorsitzende der Nazi-Partei. Mhm. Dann hat sie gedacht, dass während ihrer Rede jemand das Kopfabzeichen so nach dem Motto am Hals zu ihr gezeigt hat. Es stellte sich aber im Nachhinein raus, und das ist die Pointe der Geschichte, direkt vorweggenommen, dass das nur ein AfD-Anhänger war, der einen Hustenanfall bekommen hat und sich den Hals gehalten hat. Und vor lauter Aufregung
hat
Weidel das wohl missverstanden. Ja, wirklich war, hat ihn dann raus begleitet. Nicht nur das, sondern sie ist von der Bühne gestürmt mit den Sicherheitsleuten.
Auf den
Zug. Und hat danach auch gar nicht mehr aufgehört, darüber zu reden. Ich habe wirklich gedacht, ist das dieses Pervitin, was sie vielleicht noch gefunden haben, diese alte Fliegerschokolade, die früher bei den Nazis, also die war wirklich total aufgepeitscht. Oder ob das einfach nur der gute alte Faschismus ist, der das Hirn jetzt schon so ein bisschen durchgeweicht hat.
Ja, die waren natürlich gerade von den Wahlergebnissen total aufgepeitscht und waren natürlich in so einer Allmachtsverfassung.
24% in Thüringen. Und man kann echt nicht mehr sagen, dass das jetzt ein Versehen war, weil wenn in Höcke, also Höcke ist ja wirklich der absolute Powerfaschist.
Ja.
Wenn du da jetzt aus Versehen AfD angekreuzt hast, das kann mir keiner mehr erzählen. Das ist jetzt schon einfach mal gut.
Das haben die nur aus Protest gemacht, Jan. Das haben die nur.
Ja. Jeder vierte Wähler. Und was ich total interessant finde, wenn dieser Podcast läuft, kann es sein, dass die FDP wieder aus dem Landtag raus ist, weil es ist momentan aktueller Zwischenstand wirklich war, nur eine einzige Stimme über der 5%-Hürde. Die haben in Weimar nochmal nachgezählt am Ende und dann kam raus, erst dachten sie haben 5% mehr, 5 Stimmen mehr, als sie brauchen. Also es gibt ja die 5%-Hürde, du darfst als Partei nur in den Landtag ziehen, wenn du über 5% hast. Und die FDP hat 5% plus 5 Stimmen, also 5 Kreuze. Das wurde nochmal nachgezählt und es kam dabei raus, es war nicht 5, es war eine Stimme. Es ist also momentan eine einzige Stimme über 5%. Zwei Stimmen weniger, wenn man alles nochmal nachzählt und nur 2 Stimmen weniger reichen und die sind raus aus dem Landtag. Das ist schon echt crazy.
Ja, was soll man jetzt groß dazu sagen, ne? Das ist, Thüringen, ne?
Fucking Demokratie.
Fucking Thüringen, ey.
Geheimnisvolles Thüringen. Ne. Ist egal. Thüringen, egal. Lass uns über was Positives reden. Lass uns über den diesjährigen Weihnachtszirkus reden.
Weihnachtszirkus, er findet wieder statt. Und diesmal, es wird eine große Sause dieses Jahr. Und ich freue mich wirklich auch. Und ich freue mich so sehr, weil es ist die logische Schlussfolgerung, dass wir das jetzt endlich machen. Und ich finde auch, wollen wir das jetzt ankündigen direkt?
Ja, wir sagen das jetzt einfach.
Pass auf. Es ist wieder Zeit für Janolli. Und dieses Jahr, liebe Freunde von Fest und Flausch, ich habe mir was ganz Besonderes. Jan, sag du es ihnen, weil du bist näher dran. Es ist was dir am Herzen liegt.
Es ist der vierte Weihnachtszirkus von Fest und Flauschig. Wir waren zweimal im Zirkus Roncalli in Berlin. Das war wunderschön. Dann waren wir letztes Jahr im Starlight Express Theater. Wir haben unsere 100. Sendung gefeiert, nicht Weihnachten in Hamburg. Und jetzt die logische Konsequenz ist, dass der Weihnachtszirkus in diesem Jahr in meiner Heimat stattfindet. Du warst in Hamburg dran und ich möchte, dass der Weihnachtszirkus in diesem Jahr, dass wir alle nach Bremen fahren. Und zwar nicht einfach so nach Bremen, sondern wir fahren wirklich das ist ein bisschen schwierig mit der Lokalität, aber wir fahren nicht nur nach Bremen, sondern tatsächlich nach Fegesack. Also Deep, ist nochmal
Deep in the North of Fegesack, Alter. Deep, also ja, wirklich also im Auge des Hurricanes. Im Auge des Hurricanes sind wir alle genau zusammen.
Es ist wirklich, nehmt eure, wenn ihr Butterfly-Messer habt, wenn ihr einen Totschläger habt oder sowas, nehmt den sicherheitshalber mit. Wenn ihr irgendwie überlegt, Jujutsu-Klasse oder Pfefferspray kaufen, das wäre jetzt die Gelegenheit.
Und kommt bitte in Gruppen, keine alleine auf der Straße. Sammelt euch vorher in genau Gruppen, organisiert euch vorher. Es wird keine einfache Stippvisite durch Fegesack. Der Fegesacker wird euch nicht willkommen heißen. Es werden Scheißebeutel auf euch geschmissen werden. Es werden kleine Stolperfallen eingebaut werden. Aber wenn ihr dann da angekommen seid, wo der Weihnachtszirkus stattfindet, ne, dann erlebt ihr 2 Stunden vollgepackte Supershow mit Jan und Olli. Kann man das so sagen?
Ja, kann man wirklich so sagen. Es wird ein großes Feuerwerk werden. Wie immer wird der Weihnachtszirkus eine Charity-Veranstaltung sein. Ja. Wir versuchen so viel Geld wie möglich zu sammeln für 4 gute Zwecke. Und der findet in diesem Jahr unter dem Motto Once Upon a Time in Fegesack statt. Ja. Der Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Und zwar in Fegesack, in meiner wirklich echten Heimat. Und
im Garten irgendwo, von Jan Böhmermann. Im Garten
bei mir privat zu Hause. Ich habe mir da so ein riesiges, so ein Ferienhaus gekauft am Rand von Fegesack und da findet es statt. Nee, es findet statt im Gustav Heinemann Bürgerhaus.
Das ist nicht geil, das ist wirklich. Im Gustav Gustav Heinemann Bürgerhaus. Also,
und zwar
Wahnsinn.
In dem Saal, da hatte ich meinen allerersten Auftritt mit dem Kinderzirkus Tohuwabohu. Und das wird auf jeden Fall, also es wird, glaube ich, wirklich logistisch eine Herausforderung, weil es viele Leute sein werden, die dann nach Fegesack kommen. Das Stadtmarketing ist noch nicht eingeweiht, also es weiß bislang noch keiner. Das ist jetzt hier die offizielle Verkündung. Es kann sein, dass das logistisch schwierig wird für den Stadtteil, das auszuhalten.
Meinst du,
es wird stattfinden?
Ja, wie
am 21.12. ist das.
21.12. 21. Dezember,
ja, genau. Ja. Das ist der Samstag vor Weihnachten und das Bürgerhaus Fegesack ist nicht sehr groß.
Warst du da mal drin? Hast du da früher mal irgendwie schon als Kind so kleine Veranstaltungen, ja, als Einhorn mal also, über die Bühne gehoppelt oder so?
Als Pinguin, war also ganz im Ernst, das ist ganz im Ernst der Ort, an dem ich zum allerersten Mal in meinem Leben auf der Bühne stand. Also gut, nach der Grundschule vielleicht, aber das zweite Mal. Aber das ist da auf dieser Bühne, original, da habe ich mal Gardi Hutter, die berühmte Clownin aus der Schweiz, gesehen und viele andere Abende verbracht und das ist ein sehr großer Saal, also es ist fast, können viele Leute kommen und
wie groß
und
ist der Saal denn? Welche Dimension können wir reden? Madison Square Garden oder ist das mehr so Mercedes-Benz Arena? Aber gibt's da auch noch einen alten Bockwurst-Boiler, so einen alten Verkäufer, einen alten Pförtner? Ist das, ich hoffe, die sind noch nicht irgendwie modernisiert worden. Im Gustav-Heinemann-Haus.
Das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus wurde vor kurzem modernisiert. Doch, es ist das Asbest ist raus. Es musste Asbest rausgeholt werden. Mhm. Ansonsten ist das wirklich sozialdemokratisches Basisland. Das muss man wirklich sagen. Du kommst da rein.
Mit so einem besoffenen Hausmeister, der noch von hinten so einen Arsch greift oder sowas.
Ja, das ganze Haus riecht so wie Franz Müntefering unter der Achsel. Das ist also richtig sozialdemokratischer wird es nicht. Der ganze Stadt, das ist die Haltestelle Gustav Heinemann Bürgerhaus. Man kann auch, wenn man den OMSI-Bus-Simulator hat, es gibt eine OMSI-Map, das ist ein Spiel, ein Computerspiel, ein Simulatorspiel. Man kann auch schon die Busfahrt vom Bahnhof Fegesack zum Gustav Heinemann Bürgerhaus vorher schon mal checken, wo man dann lang fährt. Es gibt eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. Hinter dem Gustav Heinemann Bürgerhaus wird der Weihnachtsmarkt stattfinden. Also auf dem Sedernplatz.
Wo wir beide nämlich noch für einen guten Zweck nach der Veranstaltung 3 Stunden in der Kälte Bockwürste austeilen werden.
Bockwürste signieren.
Bockwürste signieren, genau. Und Knacker.
Nee, es ist also während der Weihnachtszirkus läuft, es ist noch der Weihnachtsmarkt auf dem Sedernplatz. Mhm. Das ist ein Platz benannt nach dem sogenannten nach dem Sedernbrötchen. Das ist eine Spezialität. Es gibt Mohn und Sedernbrötchen und danach ist der Platz benannt. Und da ist ein großer Weihnachtsmarkt, ich glaube sogar mit einer Eislauffläche. Es gibt Buden, da ist dann kann man Schmalzkuchen essen und Karussells. Wir haben in der Fußgängerzone in Fegesack jetzt ohne Witz sprechende Mülleimer seit kurzem.
Ach, wie schön.
Sprechende Mülleimer.
Zum Automat, wenn man Müll reinwirft, sagt er Dankeschön.
Dann genau. Man kann zu Fuß hochlaufen vom Bahnhof Fegesack, das ist nicht weit, aber wie gesagt, da braucht man Nahkampfkünste. Man kann sich eine Pizza holen, eine halbe Pizza für 2 Euro oder 3 Euro bei Montanaro. Man kann bei Gül am Bahnhof, kann man sich, ich mache vielleicht noch so eine, vielleicht mache ich für dich noch so einen Reiseführer mit so Highlights, was man, wenn Leute schon Fremde nach Fegesack kommen, dann müssen die auch alles Wichtige
du
sehen.
Müsstest, es ist nicht so viel. Du müsstest das machen, wie man das so bei großen, so in Museen macht. So Headsets, dass die Leute Headsets, wenn sie durch Fegesack sehen, dass sie deine Stimme hören und du sagst was dazu. Da habe ich zum ersten Mal auf die Fresse gekriegt von Norbert B. Und dahin, da haben sie mich gejagt, hier habe ich am Stacheldraht irgendwie meinen Unterarm aufgerissen und so. Das wäre natürlich schön, wenn du sowas machen könntest. Ne? Und eine Sache können wir auch mal ganz kurz hier feststellen. All ihr anderen Podcasts, die in irgendwelchen Multizweckhallen ihre geilen Shows machen, wir gehen im Gustav-Heinemann-Haus, gehen wir hin. Ne?
Und Gustav-Heinemann-Bürgerhaus.
Bürgerhaus, genau.
Das ist richtig.
Ja. Weil wir selber noch Bürger sind, weil wir uns etwas Besseres sind als unsere Hörer, weil wir genau gleichgeschaltet sind. Wir wollen nicht auf eine große Bühne, wir wollen dahin, wo viel Leid ist, wo man auch sieht, dass der Mensch leidet. Und deswegen gehen wir nach Fegesack. Wir gehen dahin.
Ja, wir gehen. Ja. Es ist letztlich Weihnachten in der Provinz. Ich war diese Woche in einem wunderschönen kleinen Städtchen in am Rand, südlichen Rand des Ruhrgebiets. Wo, das darf ich nicht verraten, weil es dienstlich war. Und ich habe da gespürt, dass das, was Fegesack, also was meine Erinnerung an oder mein Gefühl zu Fegesack ist, dass das in ganz vielen anderen Städten offenbar noch genauso ist. Es gibt eine Fußgängerzone. Es gibt den Versuch, das attraktiv zu gestalten, diesen Ort. Es gibt wunderschöne Gebäude. Es gibt ganz freundliche Menschen. Es gibt eine schöne Infrastruktur wie eine tolle Bücherei direkt um die Ecke. Das Freizie, wo ich Schlagzeug gelernt habe, ist direkt ein Katzenwurf entfernt. Wirklich war es nicht weit. Da zeige ich dir mal meinen Schlagzeugkeller. Und, und ich zeige dir auch die Leute, von denen ich damals auf die Fresse bekommen habe. Die sitzen da immer noch im Freizie.
Und sitzen jetzt in deinem Schlagzeugkeller und verkaufen Drogen.
Ja, und in der Bücherei, ich habe von der Bücherei mal ganz liebe Grüße nach Fee gesagt, die wird gerade umgebaut, die Bücherei. Da wird gerade renoviert. Die haben mir mal so ein Einmachglas geschickt mit Büchereiluft aus Fee gesagt. Das habe ich bis heute nicht aufgemacht, weil ich weiß, dass das ernst gemeint war, dass sie echt Luft aus der Bücherei eingefangen haben und mir das zugeschickt haben. Aus Sentiment, ganz lieb, steht auf meinem Regal. Aus
sentimentalen Gründen, ach, das ist ja ganz, ganz süß. Oh, ist das süß, Luft eingefangen für dich.
Nee, also ich sag mal so, die Liebe zur Provinz und die Liebe zu Fee gesagt, das wird vielleicht eklig für Leute, die da nichts mit anfangen können oder die gerne in Berlin abchillen. Um ihre provinzielle Jugend zu vergessen. Mhm. Aber glaub, das wird das Gegenteil davon.
Ich glaube, es wird richtig.
Ich glaube, es wird gut.
Ich glaube, die Stimmung, wird leider besser als auch in Hamburg, wo die Leute schon gegangen sind, wenn wir noch moderiert haben. Aber das lag auch daran, dass das halt die Eisdorfer Sporthalle war und keine Ahnung. Aber es ist immer so, in der Heimat, du solltest nicht den Druck, den ich gehabt habe in Hamburg, den solltest du dir gar nicht auferlegen. Ich glaube, das wird einfach gut. In Bremen hat man einfach immer eine gute Stimmung. Das muss man echt sagen. Auch meine letzten Konzerte, die ich da gespielt habe, waren alle gut. Danach gehen wir dann noch alle schön Rollo essen. Da hier im Dings, weißt du?
Das ganz kurz, Bremen-Nord ist nochmal was anderes als
ja,
Bremen.
Ja, ich weiß, also, Mann. Für mich ist das...
Es führen nur drei, es gibt kein Rollo in Bremen-Nord, das kannst du vergessen.
Aber
es
vielleicht bringt uns Rollo einer, Bremen-Nord. Wenn nach das schon uns einer einen vorbeibringt, vielleicht, das wäre geil, ein Rollo.
Wow, ja. Ja, oder wir gehen danach noch kickern im Pinökel, das ist einfach...
Pinökel?
Das ist die Kneipe. Oh, ja, Pinökel heißt die Kneipe,
da. Da das kann man auch für 20 Asch kaufen, auch wahrscheinlich im Pinökel dann noch später.
Und das hin ist so teuer ist das da nicht.
Billardraum, hinten ist noch ein Billardraum im Pinökel, oder?
Nee, Billard nicht, der Kickerraum ist hinten drin. Aber da ist die Kneipe, wo man dann, ich weiß gar nicht, also ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine gute Idee ist und ob ich jetzt nicht das gesamte touristische Konzept von Fegesack als maritimen Stadtteil versaue. Aber letztlich ist das immer nicht schlecht, wenn Leute kommen nach Fegesack.
Fegesack wird nie wieder der gleiche Ort sein, nachdem unser Weihnachtszirkus da stattgefunden hat. So viel verspreche ich dir. Wir werden da schon, vielleicht wirklich, dass man das ganz viel gesagt sich rausputzt. Wenn wir so langsam hier jetzt schon anfangen, die Stimmung so aufzupeitschen und auch die Leute, die normalerweise unseren Podcast, wie viele Menschen in viel gesagt hören, die fest und flauschig?
Ich glaube nicht so viel, weil ich glaube, Spotify ist noch verboten vom Ortsbeirat, ist das nicht erlaubt. So viel Musik für 9,99 Euro, das ist nicht erlaubt.
Ach, das ist noch so richtig hier so Nordkorea.
Nee, ich weiß nicht, ob Leute aus Fegesack, ich glaube nicht, weil die Leute, die in Fegesack den Podcast hören könnten, die meisten kenne ich eigentlich persönlich, denen erzähle ich das auch immer so per Telefon oder in einer WhatsApp-Gruppe. Das kriegen die mal so 2-3 Tage eher. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, mal so eine Art Reiseführer zu machen, um das Tourismus, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich das jetzt verrate, ist bestimmt direkt ausgebucht oder so. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, auf dem Schulschiff Deutschland zu schlafen. Da ist nämlich eine Jugendherberge drauf. Und man kann da in so ganz kleinen Hotelzimmern, auf der zugefrorenen Lesung kann man schlafen, in so ganz kleinen Kajüten. Also wenn man da eine Nacht verbringen möchte, ist das ein schöner Ort.
Ja.
Auf dem Schiff.
Also viel gesagt für mich jetzt schon, das wird doch der Höhepunkt des Jahres. Vor allem danach ist wirklich Urlaub, ne? Also viel gesagt noch einmal richtig und dann, ja. Wird eine gute...
Ich habe noch vor allem Dreivierteljahr frei. Ich mache die Sendung hört ja auf.
Dann kannst du ja gleich da bleiben. Dann machst du doch eine Kleinkunstveranstaltung erstmal ein halbes Jahr in viel gesagt.
Mach doch. Die Kleinkunstbühne in Fegesack ist das Kito seit vielen Jahrzehnten. Und dann gibt's noch den Kuba, den Kulturbahnhof. Der ist direkt an der Groner Düne, also hinten am Fegesacker Bahnhof dran. Da habe ich Dendemann zum ersten Mal gesehen. War ich auf dem Dendemann-Konzert. Und als Journalist war ich da, habe Dendemann rezensiert. Und ich wollte ein Foto machen, aber er hat gesagt, nein.
Gibt's noch einen Promi oder? Er hat kein Foto mit dir gemacht?
Nein, ich habe gefragt, ob ich ihn fotografieren darf für den Artikel.
Ach so.
Hat er gesagt, nein, bitte nicht. Ich soll die Fotos bitte löschen, hat er gesagt.
Ehrliche Ansage. Ja. So, pass auf, wenn wir da jetzt hinfahren, ne, das wird natürlich nochmal, du bleibst vielleicht gleich da und kannst dann ja wirklich da in der Gustav-Heinemann-Bürgerhalle.
In Gustav-Heinemann-Bürgerhaus.
Bürgerhaus. Heißt
es Gustav-Heinemann-Bürgerhaus.
Es ist ja noch nicht mal eine Halle, es ist noch ein Haus. Ich muss mich noch damit abfinden. Also, da passen 300
Bürgerhaus.
Leute, 200-300 Leute passen da rein, oder?
Ein bisschen mehr schon. Okay. Wie viel verraten wir nicht?
Na, machen wir nicht.
Es wird ein exklusiver Kreis. Also es geht nicht um Größe, sondern es geht um.
Ab wann können die Intimität. Leute Tickets kaufen? Ab wann gibt's Tickets für unsere?
Weiß ich nicht. Weißt Susanne das? Guck mal in Susanne.
Susanne, Gesicht, weißt du das schon? Bald?
Bald.
Sollen wir noch nicht sagen, bald. Sollen wir noch nicht sagen, bald gibt's. So, also das waren jetzt die ersten große Ankündigungen. Ich mache nochmal den Tusch, damit so ein bisschen, ich bin so ein bisschen müde.
Feierlich.
Damit so ein bisschen feierlich wird. Wir sind in Fegesack am 21.12. Richtig, Jan?
Das ist richtig, völlig richtig. Once upon a time in Fegesack.
Mit Jan und Olli.
So. Oh, Jan, ich so, wir haben letztes Jahr super viel Spenden eingenommen. Ich muss mal überlegen, wofür dieses Jahr das Geld für.
Wahrscheinlich werden wir nicht so viel Spenden einnehmen, wenn das so eine kleine Halle ist, wo da irgendwie 200 Leute reinpassen. Deswegen suchen
wir. Nee, das sind schon viele Leute, die da reinpassen. Keine Sorge.
Na, okay. Das überlegen wir uns nochmal gut und ich weiß es auch noch gar nicht ganz genau. Aber wir werden wieder was finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich wollte eigentlich gerade noch ein bisschen mit dir über Ernährung heute reden, Jan. Ich habe letzte Woche auch was gepostet und zwar, weil ich das Bild witzig fand, wie so bei dieser Beerdigung. Hast du das also, jemand sagt, hat noch jemand irgendwas zu sagen oder wird so ein Sarg gerade runtergelassen und einer brüllt, I'm vegan. Und das fand ich so witzig, habe es gepostet und haben ganz viele Leute sich beschweren, meinten, Veganer-Bashing ist wirklich das Letzte. Auch deine Kinder werden und fangen gleich mit so riesigen emotionalen Sachen an. Ich möchte mal eine Sache kurz hier sagen. Ich finde es durchaus interessant und gut, auch wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Aber man kann immer noch mal einen Witz machen. Die sind alle so angespannt. Ich finde das übrigens, das habe ich auch in New York gesehen, die sind da so gut verbreitet mit veganem Essen, dass es wahrscheinlich sehr einfach ist, wenn du dauernd was kriegst irgendwo. Ne? Was ist hier noch nicht so ganz einfach überall. Auf alle Fälle ist es auch für viele so ein Politikum geworden. Ne? Und ich finde das wirklich, ich bin überhaupt kein Anti. Ich finde zwar Fleischessen immer noch manchmal gut, aber ich finde es auch wirklich gut, wenn man es nicht tut. Das wollte ich hier nur mal kurz sagen, weil ich möchte auch nicht, dass wir hier weil wir reden sehr oft auch über Essen wie Rouladen und sowas alles. Ich kann mich durchaus tagelang ohne Fleisch an den Wochenlang, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, wenn ich nicht ab und zu schwach werden würde. Das muss ich so sagen. Gibt es für dich überhaupt so ein Ziel, mal irgendwann vegetarisch? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder hast du?
Nee, leider muss ich ehrlich sagen, leider nein. Ich habe auch wenig schlechtes Gewissen. Ich bin da.
Darum geht's auch gar nicht. Es geht darum für das eigene, weil eine Sache ist nun mal Fakt bei mir. Wenn ich zum Griechen gehe, und das ist auch so eine Sache, ich liebe es zum Griechen zu gehen. Ich gehe mit 3-4 Freunden 3-4 Mal im Jahr zum Griechen, dann isst du eine derbe Fleischplatte, haust dir ein paar Uso rein und danach fühlst du deinen Körper einfach nicht mehr. Das ist einfach wie eine Vergiftung, eine Fleischvergiftung. Du haust dir dieses derbe, stark gewürzte Fleisch ohne Ende rein und dann dieses, und der Uso sorgt dafür, dass er immer noch irgendwie das Fleisch sich halbwegs auflöst und noch ein Spieß und dann ist bei ihm noch ein Spieß über, dann nimmst du auch den Bifteki noch mit und das wird alles aufgegessen und der Grieche macht immer und dann gehst du nach Hause und man fühlt sich ja einfach wirklich schlecht und es ist ja auch kein geiler Schiss am nächsten Tag, um es mal auf den Punkt
zu bringen. Das ist auch der Grund, warum der Chef immer an den Tisch kommt hinterher, weil der auch weiß, wie schlecht die Leute sich fühlen und um die Stimmung so ein bisschen hochzuhalten, macht er einfach noch mal ein bisschen noch ein Uso für euch alle und so, das ist der Grund, weil er weiß, wie den Leuten das auch wirklich auf den Magen geschlagen hat.
Aber warum macht man das immer wieder? Es ist ab und ich denke dann irgendwann immer wirklich, das war das letzte Mal beim Griechen. Ich finde es fürchterlich. Da ist so viel Fleisch auf dem Teller, so viel Bifteki. Ich nehme auch immer hier Fleischplatte Rhodos, das von allem dreimal, was da, also dass du wirklich alles hast.